GZO im Fokus. In diesem Podcast erfährst du alles rund ums Spital direkt aus erster Hand.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast «GZO im Fokus». Bei mir einmal mehr der Andreas Mika, Verwaltungsratspräsident.
Ja, schön, dass ich nochmal da sein darf oder wieder da sein darf. Es hat sich einiges getan und darum bin ich froh, dass wir heute darüber informieren können.
Sehr gut, schön, dass du da bist. Mein Name ist Hans-Jörg Herren, ich bin Spitaldirektor und heute geht es um die Gläubigerversammlung vom 8. September. Vielleicht ein bisschen Hintergrund und dann würde es mich interessieren, so deine Beurteilung, Andreas.
Also grundsätzlich ist es so, dass das ein völlig normaler Vorgang ist, dass nach 9 Monaten nach der Nachlassstundung eine Gläubigerversammlung stattfindet und die dient vor allem der Information aller Gläubiger, dass man alle wieder zusammenbringen kann und sie auf den aktuellen Stand des Wissens bringen kann.
Und es gibt Möglichkeit, dass Gläubiger dort Anträge stellen, namentlich zur Sachwalterschaft. Also man könnte dort eine Sachwalterschaft neu wählen. Oder auch zu einem Gläubigerausschuss. Und jetzt ist das eigentlich im Vorfeld, hat das ausgesehen wie eine Versammlung, die relativ ruhig über die Bühne geht und jetzt ist relativ viel Turbulenz drin von einer aktivistischen Gläubigergruppe. Wie ist deine Beurteilung von dem Ganzen? Wie schätzt du die Situation ein?
In unserem Fall ist es jetzt ein bisschen speziell. Eben, du hast schon angesprochen, das Ganze wird natürlich jetzt auch zur Stimmungsmache benutzt und versucht, dort andere Ziele umzusetzen als eine reine Informationsveranstaltung. Ganz konkret geht es um das Thema Sachwalterschaft und es geht auch um das Thema Gläubigerausschuss. Damit bereiten wir uns darauf vor und das sind natürlich Themen, wo wir gerne auch informieren möchten aus unserer Sicht, aus Sicht GZO.
Was würde das jetzt in deiner Sicht bedeuten, wenn jetzt die Sachwalterschaft würde wechseln, wenn ein Wechsel kommt? Ist ein Kandidat vorgeschlagen? Du bist jetzt auch noch nicht so lange eigentlich dabei. Du hast jetzt sind als Verwaltungsrat im April, Mitte April eingestiegen. Ihr habt uns erlebt, wie wir eigentlich das Jahr, oder können beurteilen, wie wir das Jahr lang den Betrieb aufrechterhalten haben, da haben die Sachwalterschaft auch dazu beigetragen, dass der Betrieb aufrecht ist. Das ist ganz wichtig. Was bedeutet das, wenn jetzt da die Sachwalter auswechseln? Das sind ja zwei.
Ja, also ganz konkret muss man sagen, dass so eine Nachlassstundung auf mehreren Säulen basiert. Man hat die betriebliche Säule, da geht es darum, den Betrieb zu stabilisieren, ja, mit einem positiven Deckungsbeitrag zu halten. Und das ist im Gesundheitswesen, in jedem Betrieb im Gesundheitswesen insbesondere höchst herausfordernd, weil wir in einem hochregulatorischen Feld sind, weil die Mitarbeiter in einem kompetitiven Feld sind, wo sie sehr viele Möglichkeiten haben. Also es herrscht der Fachkräftemangel und diesen Betrieb so zu halten, da braucht es sehr viel Know-how und braucht auch Fingerspitzengefühl und braucht auch juristisches Know-how, dass man weiß, was geht nicht. Das ist für mich so eine Säule. Das ist die Grundlage für alles andere. Wenn der Betrieb nicht mehr funktioniert, dann kann man die ganze Nachlassstundung auch vergessen. Also das muss gewährleistet sein. Und das ist eine Aufgabe, die Sachwalter überwachen und schauen, dass der Betrieb funktioniert mit ihrer Expertise und dem Know-how, das sie einbringen. Und die andere Säule ist die Nachschärfung des Sanierungskonzepts. Auch da eine ganz klare Vorgehensweise. Es ist in der Hand der Gesellschaft, ein Sanierungskonzept zu erstellen, mit den Gläubigern Gespräche zu führen und das auf eine breite Basis und eine breite Mehrheit zu stellen. Die Aufgabe der Sachwalterschaft ist, wenn die Gesellschaft das so tut, das zu überwachen, nachzuschärfen und die Gesellschaft immer wieder aufzufordern, wirklich das Maximale aus diesem Sanierungskonzept herauszuholen, sodass es ein möglichst gutes Ergebnis für die Gläubiger gibt. Aber, da kommt dieses große Aber, das Ganze muss auch nachhaltig sein und auch dafür ist die Sachwalterschaft zuständig, zu schauen, dass GZO in dem Fall eine nachhaltige Lösung präsentiert, sodass im Nachgang auch gewährleistet ist, dass das GZO mit dieser Lösung weiter überleben kann und dauerhaft überlebensfähig ist. Und das sind so diese Aufgaben, die es da braucht. Vielleicht nochmal zur Einordnung, um den Bogen nochmal aufzumachen. Es ist ein hochkompetitives Feld, es ist ein juristisch hochgeregeltes Feld. Wir haben hier einige Spezialitäten mit dabei, wie zum Beispiel ein Neubau, der zu 70% fertiggestellt ist, wo es Rechtsstreitigkeiten gibt. Also eine Sachwalterschaft braucht ein sehr, sehr breites Wissen und muss sehr, sehr breit aufgestellt sein, um all diesen Aufgaben gerecht zu werden. Also die muss betrieblich sie auskennen, die muss die Regulatorien kennen, wie wird der Rechnung gestellt und welche Stornobedingungen gibt es im Zweifelsfalle. Sie muss aber auch das Sanierungskonzept beurteilen können und Nachschärfungen beurteilen können, was für Möglichkeiten gibt es da. Und muss aber juristisch auch so fit sein, dass sie im Baurecht und in all den Themen auch noch Möglichkeiten hat. Und deswegen braucht es dort eine Sachwalterschaft, die sehr erfahren ist in dem Ganzen, die aber auch mit der gesamten Kanzlei über einen breiten Rücken verfügt, denn da hat es ganz viele Themen, die man dort abklären muss. Ich habe es ja schon angesprochen. Und da stellen wir uns einfach ein paar Fragezeichen, weil ich glaube, es gibt in der Schweiz nicht allzu viele Kanzleien, die überhaupt in der Lage wären, personell wie vom Know-how eine Nachlassstundung in der Komplexität überhaupt zu stemmen.
Und die Erfahrung auch nicht mitbringen.
Das ist selbstverständlich.
Wir haben auch gehört, oder, dass eigentlich die Phase, wo man uns jetzt befindet, wo lang dauert jetzt, aufgrund vom politischen Prozess, der nicht üblich ist, also die Nachlassstundung dauert so lang, weil wir auch die 50 Millionen brauchen vom Volk, dass das Konzept aufgeht. Die Länge von dieser Nachlassstundung führt dazu, dass wir jetzt eben schon länger in dieser definitiven Nachlassstundung sind, solange wie offenbar kein anderes Unternehmen in der Schweiz das schon erlebt hat.
Zumindest unseren Wissens.
Das ist das, was wir erfahren haben. Ja. Vielleicht ist uns auch etwas entgangen. Und das führt dazu, dass man jetzt da auch gewissermaßen in einer Situation ist, wo eben noch deutlich mehr Aufmerksamkeit braucht, dass alles gut kann abgewickelt werden und dass man eben könnt die Nachlassstündung hoffentlich dann im März oder im Frühling 2026 beenden. Und für das braucht es jetzt einfach noch sehr viel. Für uns ist klar geworden, ein Wechsel würde zu sehr viel weiteren Kosten führen. Es würde eine Verzögerung geben, bis sich eine neue Person eingeschafft hat. Also wir sind klar nicht für einen Wechsel als Gesellschaft. Das könnte durchaus jemand Neues machen, aber es braucht einfach wieder enorm viel Einarbeitungszeit und eben die Komplexität. Es ist einfach nicht förderlich für den ganzen Prozess und darum sind wir nicht für einen Wechsel von der Sachwalter.
Also um es nochmal ganz konkret einordnen zu können, die Nachlassstundung dauert nicht so lange, weil irgendjemand verzögert oder wir es nicht schneller abschließen wollen. Ganz im Gegenteil. Aber es ist kein einfaches Industrieunternehmen, das man abwickelt und in irgendeine Gesellschaft umwandelt oder Auffanggesellschaft oder sonst irgendwas. Es ist hochkomplex. Und es hat ganz viele Themenbereiche, die gehen von der Gesundheitsdirektion, wo Leistungsaufträge vergibt, bis hin zur Komplexität, dass wir einfach eine riesige Gläubigerschaft haben, die ganz unterschiedliche Anforderungen hat. Und uns stellt sie einfach die Frage, ich kann das nicht beurteilen, ist die vorgeschlagene Person tatsächlich dafür geeignet, mit dem Background, wo sie hat und mit der Kanzlei, die sie hat, Nachlassstundung in dieser Größenordnung zu stemmen. Ich glaube, das muss jeder selber am Ende für sich entscheiden können. Aber wir sehen einfach die Risiken, unabhängig jetzt von der Person, aufgrund der Komplexität, aufgrund den ganz vielen Einflussfaktoren, die wir dort haben. Und wir merken ja auch, dass es uns in den Gesprächen mit den Gläubigern auch diese Komplexität nochmal bewusst wird. Und man muss sich das vorstellen, wir haben vom Mitarbeiter über einfache Lieferanten bis hin zu komplexen Lieferantenverträgen, wo wir über Jahre abgeschlossen haben, bis hin über Obligationengläubiger und noch Finanzgläubiger. Also wir haben wirklich die ganze Palette mit über 1000 verschiedenen Gläubigern, mit unterschiedlichsten Beträgen, mit unterschiedlichsten Bedürfnissen. Und dafür ein Konzept zu entwickeln, wo allen passt, ist, denke ich, schwierig. Unsere große Befürchtung ist, dass der Wechsel der Sachwalterschaft jetzt auch dafür genutzt wird, um vor allem die Belange oder die Wünsche einer ganz kleinen Gläubigergruppe, nämlich die der aktivistischen Gläubiger, in den Vordergrund zu bringen. Und das möchten wir einfach verhindern, weil wir ganz klar auch sagen, wir stehen für alle Gläubiger und wir wollen für alle Gläubiger eine Lösung finden, die nachhaltig ist und die funktioniert.
Also konkret kommt der Vorschlag von aktivistischen Gläubigern, ja, wo möglicherweise einfach zum Ziel haben oder offensichtlich zum Ziel haben, mehr Einfluss zu nehmen auf den Prozess, das ist sichtbar, und versuchen dann über einen neuen Sachwalter mehr Einfluss zu nehmen auf den Prozess. Und da sind wir auch unterrichtet worden, dass es geht ja bei der Sachwalterschaft nicht darum, einfach nur Gläubiger oder eine Gläubigergruppe zu vertreten. Es geht darum, die Gesamtheit der Gläubiger zu vertreten, aber auch Gesellschaft. Also zu schauen, dass die Gesellschaft weiterhin, dass wenn der Betrieb, wenn er jetzt bei uns aufrecht ist, dass das gut läuft, ja, dass das auch im Sinn und Geist von dieser Nachlassstundung läuft.
Was wir in den Gläubigergesprächen festgestellt haben, und wir haben in den letzten Wochen gemeinsam sehr, sehr viele davon geführt, dass es ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Es gibt Gläubige, die sagen, wir sind interessiert an irgendwelchen Lösungen, die sehr kurzfristig sind, wo wir sofort Geld bekommen. Es gibt Gläubige, die sagen, uns ist auch eine langfristige Lösung recht, wo wir 20 Jahre darauf warten können. Und irgendwo zwischen dieser Bandbreite bewegt sich das. Also wir haben ganz viele verschiedene Wünsche, wir haben ganz viele verschiedene Anforderungen. Die wird man nie alle unter einen Hut bekommen, aber was wir verhindern möchten, ist, dass nur eine Gläubigergruppe gehört wird und dass mit so einem Move zum Beispiel auch die Bedürfnisse oder die Wünsche von einer Gläubigergruppe insbesondere hervorgehoben werden und alle anderen hinten rausfallen. Das kann es einfach auch nicht sein, sondern wir sind allen verpflichtet und die Verpflichtung nehmen wir als Gesellschafter wahr. Also wir versuchen ein Sanierungskonzept zu bauen, was möglichst vielen Gläubigern gerecht wird und nicht nur fokussiert auf eine spezielle Gläubigergruppe. Und ja, man muss ganz klar sagen, die aktivistischen Gläubiger haben andere Wünsche und andere Vorstellungen, wie das wahrscheinlich ein Großteil der anderen Gläubiger hat.
Ja, darum ist unser Weg, wo wir den Gläubiger vorschlagen werden, einen Gläubigerausschuss einsetzt und nicht die Sachwalterschaft abwählt. Weil ein Gläubigerausschuss hat ja genau den Zweck, besonders wenn er breit aufgestellt ist, dass er aus jedem Segment von Gläubigern eine Vertretung hat, die wichtig wäre, eigentlich genau die Aufsicht verstärkt. Und wir wehren uns überhaupt nicht gegen mehr Aufsicht. Ich glaube, wir haben noch nie eine Zeit erlebt in diesem Spital, wo wir so viel Aufsicht hatten. Und das ist nicht schlecht. Es hilft uns, gute Zahlen zu schreiben. Wir haben den Sachaufwand massiv reduziert. Das hat auch mit dem zu tun, dass man einfach sehr viel genauer auch heranschaut und das ist schon auch etwas möglich. Und ein Gläubigerausschuss, glauben wir, wäre gut. Es gibt auch nochmal eine Stimme, wo auch gegen aussen kann auftreten und Gläubiger eben vertreten. Und das ist aus unserer Sicht sinnvoller als jetzt einfach ein Sachwalterwechsel, der einfach nur mit Kosten verbunden ist und enorme Einarbeitungszeit braucht, eben gerade wegen dieser Komplexität.
Man muss dazu sagen, also auch die Sachwalter, die bisherigen, die agieren ja nicht irgendwie, wie sie wollen, sondern die stehen unter Kontrolle des Gerichts, die sind vom Gericht eingesetzt worden. Auch die Kosten, die Sachwalterschaft verursacht, wenn man es so nennen darf, wird vom Gericht bestätigt. Also da werden sowohl die Ansätze als auch die Gesamtrechnungen kontrolliert und vom Gericht freigegeben. Also es ist nicht so, dass sie einfach walten dürfen, wie sie wollen. Und sie müssen immer wieder am Gericht Stellungnahmen abgeben, wo dann weitere Entscheidungen folgen. Also das ist ein hochbeaufsichtigter Prozess, wo vom Gericht beaufsichtigt wird und wo unabhängig von uns, von der Gesellschaft oder auch von den Sachwaltern passiert. Also einfach auch da den Rahmen zu machen, die können nicht agieren, wie sie wollen. So wird das ganz gern immer dargestellt. Kosten, die zusätzlich verursacht werden, finden natürlich auch statt, ja. Und die sind aber vor allem auch oder mit initiiert auch von aktivistischen Gläubigern. Ich sage ein einfaches Beispiel, wenn ein Verfahren angestrebt wird, so wie wir es im Falle der Sachwalterschaft zweimal hatten, dass die Unabhängigkeit der Sachwalterschaft vor Gericht geklärt werden sollte, angestoßen durch aktivistische Gläubiger, dann verursacht das natürlich Kosten, weil wir Rechtsberatung brauchen, weil die Prozesse geführt werden müssen, weil am Ende so Verfahren halt einfach auch Geld kostet und Zeit und Aufwand kostet. Und das ist nicht unerheblich. Auch dazu werden wir an der Gläubigerversammlung informieren, was denn da überhaupt aufgelaufen ist, weil da sind mittlerweile auch namhafte Beträge aufgelaufen. Das dazu.
Hast du ganz, jetzt haben wir immer von aktivistischen Gläubigern geredet. Ich glaube, nicht allen Zuhörern. ich glaube, die Frage drängt.
Das ist was so was ist das?
Die Frage drängt, was sind aktivistische Gläubiger?
Also wir haben Gläubiger, die sind ursprünglich, als diese Anleihe gezeichnet wurde, eingestiegen, im guten Glauben, dass die Anleihe zu 100% zurückgeführt wird. Irgendwann kam ja dann der ominöse Stichtag, wo man festgestellt hat, das funktioniert nicht. Und zu dem Zeitpunkt hat es eine Kursschwankung in der Anleihe gegeben. Das heißt, die Anleihe ist tiefer bewertet worden. Das haben gewisse Gruppen genutzt, um zu günstigen Preisen zu dieser Anleihe zu kommen und jetzt auf Kursgewinne zu spekulieren beispielsweise oder auf Gewinne zu spekulieren, die man jetzt aus dieser Situation schlagen könnte. Und deswegen gehen sie mit einem gewissen Aktivismus rein, weil sie verdienen daran, dass es Bewegung in der Gesellschaft gibt und dass es Nachschärfungen gibt und mit jeder Besserstellung steigt quasi ihr Verdienst. Und deswegen nennen wir sie aktivistische Gläubiger, denn im Gegensatz zu den herkömmlichen Gläubigern, die bei der Situation viel Geld verlieren, ist das Ansinnen der aktivistischen Gläubiger Profit aus der Situation.
Also sie können eigentlich nur gewinnen.
Nicht zwangsläufig, aber je besser man die Gläubiger ausstattet und stellt, desto mehr gewinnt natürlich auch die aktivistische Gruppe. Jetzt muss man noch eines dazu wissen. Diese kleine Gläubigergruppe ist relativ laut und gut hörbar und in den Medien auch immer wieder sichtbar, weil sie genau mit solchen Aktionen natürlich auch gewisse Bewegung provozieren wollen. Und wir haben aber ganz viele Gläubiger, die sehr leise sind, sehr still sind, im Hintergrund agieren, die mit deutlich höheren Investments unterwegs sind. Und die sie bewusst aber im Hintergrund halten, weil sie einfach nicht im Vordergrund dort erscheinen möchten. Und in den Gesprächen mit genau dieser Gläubigergruppe stellen wir fest, dass da unter Umständen völlig andere Ausrichtungen gewünscht sind und dass sie völlig andere Möglichkeiten und Lösungswege sehen, als das eine kleine Gruppe tut. wir gehen da auch einen relativ klaren Weg. Nicht die, die am lautesten schreien, bekommen Recht, sondern wir wollen eine möglichst breite Gläubigergruppe mit einer möglichst guten Lösung ausstatten. Das ist unser Ansinnen.
Was ist das Ziel eigentlich von aktivistischen Gläubigern, die jetzt da eben die Sachwalterschaft wechseln? Es wird ja gesagt, quasi, also niemand mehr redet von Konkurs, ist ja interessant. Niemand mehr ist für den Konkurs, das war vor einem Jahr noch anders gewesen.
Ja, und jetzt wenn dann nur als Drohszenario.
Jetzt sagen plötzlich alle weiterführen, hören wir. Es ist gut, wenn der Betrieb weitergeht. Und gleich ja, kann man vielleicht unterstellen, dass es ja, jetzt dieser aktivistischen Gläubigergruppe nicht wirklich um den Erhalt, zwingend um den Erhalt vom Spital geht. Wie beurteilst du das? Wir spitzen
es
jetzt ein bisschen
zu. Ja, es ist zugespitzt. Ganz so weit würde ich sicher nicht gehen. Meine persönliche Meinung dazu ist, es geht um Gewinnmaximierung. Und dazu ist es eigentlich völlig egal, ob der Betrieb weiter bestehen bleibt, ob Gewinnmaximierung auf Land oder Gebäude stattfindet oder ob Gewinnmaximierung auf der Kurskomponente stattfindet. Am Ende geht es um Gewinnmaximierung. Wo hole ich den maximalen Profit raus? Und ich glaube, Sie haben bisher noch nicht so diesen Ansatzpunkt gefunden, wo Sie das gerne tun würden oder wie Sie das gerne bewerkstelligen würden, weil wir halt immer versucht haben, sehr homogen die Gläubigergruppe zu halten. Und in dem Weiterentwicklungskonzept oder in der Sanierung, wir eigentlich immer die ganze Gläubigergruppe versucht haben, im Blick zu behalten. Das ist vielleicht, Entschuldigung für das Wort, nicht ganz so sexy für aktivistische Gläubiger, aber ich glaube, für die Gesamthaft der Gläubiger ist es durchaus attraktiver, als wenn wir nur eine kleine, lautschreiende Gruppe berücksichtigen.
Ich glaube, jetzt müssen wir auch ein bisschen vielleicht über die Erwartung reden. Was kann man von der Gläubigerversammlung, was ja darum geht jetzt in dem Podcast, was kann man von der Gläubigerversammlung erwarten hinsichtlich dem Konzept? Ich glaube, das ist auch noch wichtig, darüber zu reden, ohne jetzt in die Details hineinzugehen. Und Abstimmung vom Konzept, um das geht es definitiv nicht. Aber irgendeinen Zwischenstand werden wir bringen. Sag etwas dazu, was man kann erwarten an dieser Gläubigerversammlung.
Also das ist ja ein Prozess, der ongoing ist, wo ganz viele Gespräche und ganz viele Abstimmungen hat, wo Berechnungen im Hintergrund stattfinden müssen, denn wir müssen auch die Nachhaltigkeit von diesem Konzept natürlich nachweisen. Und deswegen ist die Gläubigerversammlung eigentlich dafür gedacht, einen Stand der Dinge aufzulegen oder darzulegen. Also wo ist man in dieser Nachschärfung? Wie sieht das aus? Wie stellt man sich das vor? Und was sind so die nächsten Schritte in den nächsten Monaten? Also es ist weder eine Abstimmung über das Konzept, sondern es ist wirklich eine Informationsveranstaltung. Was nicht heißt, dass man an dem nicht weiterarbeitet, was auch nicht heißt, dass wir in manchen Schritten auch schon weiter sind als das, was wir jetzt kommunizieren können, ist es wirklich ongoing. Und wir versuchen das so weit weiterzuentwickeln, dass wir im Herbst dann wirklich ein fixfertiges Konzept haben, wo wir genau sagen können, so geht's mit den Instrumenten, mit den Möglichkeiten der Nachschärfung. Dann wird das im Verwaltungsrat verabschiedet, es wird auch von den Sachwaltern nochmal abschließend geprüft werden und dann wird man versuchen, das auszurollen und mit den verschiedenen Gläubigergruppen nochmal ins Gespräch gehen, ob das so durchführbar ist.
Und es ist wichtig zu sagen, oder? Es ist nicht, der Termin haben wir nicht selber gewählt, den 8. September. Darum ist auch nicht dort das Datum, wo man jetzt etwas vorstellt, sondern 1-2 Minuten später, wo man sagt, dann ist man parat, man ist jetzt mit in dieser Schärfung drin. Der Vorwurf kommt einfach, und das können wir schon vorwegnehmen, also wissen wir, das wird kommen, wieder von den aktivistischen Gläubigern, ja, man ist am Schärfen, man macht ja gar nicht vorwärts. Also man ist irgendwo immer noch am gleichen Punkt. Ja. Was komplett ausblendet. Und auch weiterer Vorwurf, ja, wir reden eigentlich mit niemandem, was wiederum nicht stimmt. Sondern wir sind konkret am Nachschärfen mit grossen Gläubigern, wo wir auf Feedback jetzt das Feedback entgegennehmen. Wir sind in der zweiten Runde von dieser Nachschärfung. Wir nehmen Feedback entgegen, bauen das wiederum ein, weil wir wollen eigentlich ein abgestütztes Konzept. Aber das ist gerade nicht öffentlich, die Gespräche, sondern die führen wir eigentlich im Vertrauen.
Dazu muss man vielleicht sagen, absolut, was ist der Prozess der Nachschärfung? Der Nachschärfung ist ja nicht, dass wir ins stille Kämmerchen gehen, uns irgendwas ausdenken und sagen, das ist jetzt die Lösung. Sondern da finden ganz viele Gespräche im Hintergrund statt mit unterschiedlichen Gläubigergruppen, um genau diese Bedürfnisse abzuholen. Das lassen wir wieder einfließen, dann wird das wieder neu berechnet. Und so ist das eigentlich wirklich ein Prozess, der ongoing ist, wo man am Ende dann ein Konzept hat, wo man sagen kann, das ist das, was wir maximal machen können, wie wir uns maximal strecken können. Gleichzeitig ist die Nachhaltigkeit vom Unternehmen gewährleistet und gleichzeitig haben wir eine möglichst breite Gläubigergruppe damit abgedeckt und die Bedürfnisse irgendwie eingefangen oder erfüllt. Und um das geht es jetzt genau. Also das ist nichts, was jetzt mal schnell irgendwo hinter verschlossenen Türen passiert, sondern es sind ganz viele Gespräche im Hintergrund mit ganz vielen unterschiedlichen Gläubigern. Und allein schon aus der Tatsache heraus zu behaupten, da findet nichts statt, da finden keine Gespräche statt, Also mein, du weißt es genauso wie ich, wir haben unzählige Gespräche in den letzten Wochen geführt mit wirklich verschiedensten Gruppen, mit verschiedenen Ansichten und lassen das immer wieder auch einfließen und schauen, dass wir das Beste daraus machen können.
Also ich fasse nochmal zusammen, um was es an der Gläubigerversammlung geht. Also einerseits die Sachwalterschaft informieren, dann die Gesellschaft informieren zum Betrieb, auch zum Stand des Konzepts. Und dann hat man Anträge, die Gläubiger können stellen können, namentlich eben zu der Sachwalterschaft, wo man kann einen Wechsel beantragen kann. Und da können wir klar sagen, aus Sicht vom Betrieb, vom Spital, dass das schwierig wäre. Sehen wir als schwierig, aus den besagten Gründen. Was wir positiv gesagt haben und würden empfehlen, ist das Einsetzen von einem Ausschuss, Gläubigerausschuss. Kannst du noch etwas sagen dazu, einfach nochmal zusammenfassend, was ist der Gläubigerausschuss, wie ist der zusammengestellt?
Also für den Gläubigerausschuss gibt es mehrere Möglichkeiten. Das können 3 Personen oder 5 Personen sein, das bestimmen am Ende die Gläubiger. Und der Gläubigerausschuss sollte möglichst homogen zusammengesetzt sein. Das heißt wirklich Gläubiger aus unterschiedlichen Gläubigergruppen, die dann am Ende mit uns als Gesellschaft auch immer wieder diskutieren und auch Challenging-Partner auch für die Sachwalter sind und eigentlich aus Gläubiger-Sicht das ganze Verfahren auch nochmal deutlich näher überwachen können. Warum kommt uns das entgegen? Weil ich es vorher schon gesagt habe, wir sprechen mit allen Gläubigern, wir versuchen möglichst viele Gläubigergruppen mit zu berücksichtigen. Und ich glaube, der Sachwalterwechsel würde wahrscheinlich einer kleinen Gläubigergruppe sehr in die Karten spielen. Ein Gläubigerausschuss wäre deutlich breiter aufgestellt und damit sehen wir eigentlich die Bedürfnisse der Gläubiger viel besser repräsentiert, als wenn man das nur auf eine Gruppe zuspitzt. Und deswegen empfehlen wir nicht nur, sondern wir würden das sehr begrüßen, auf der anderen Seite einen Gläubigerausschuss zu haben, mit unterschiedlichen Exponenten aus den unterschiedlichen Gläubigerkategorien, mit denen wir dann wirklich auch ins Gespräch gehen können und auch wir nochmal einen Anhaltspunkt haben, sind wir dort auf dem richtigen Weg und wäre das auch für den Gläubigerausschuss ein denkbarer Weg, den wir jetzt miteinander gehen wollen.
Und in dem Sinn ist es wichtig, wenn man sich einbringen will, ist der Gläubigerausschuss sicher der richtige Ort und dann ist das breit abgestützt.
Also sehr gerne und eben, wir sind da sehr gesprächsbereit. Es ist nicht so, dass wir uns da verschließen, im Gegenteil, wir versuchen da auch sehr transparent zu sein, aber eben immer unter der Prämisse, es muss für alle passen und wir sind nicht nur transparent in die eine Richtung oder in die andere Richtung, wie es uns gerade beliebt, sondern es muss wirklich eine Gesamtlösung her.
Vielleicht zum Schluss noch zu dieser Gläubigerversammlung. Wir wünschen uns, dass möglichst viel teilnehmen, direkt abstimmen. Dafür ist der Stadthofsaal Uster ein grosser Saal. Also wir haben wirklich Platz für so viele Leute, die da kommen. Jetzt gibt es aber die Situation, dass jemand einfach terminlich nicht kann. Und da gibt es die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen. Und ich denke, das haben wir im Vorfeld auch schon gesehen, dass die aktivistischen Gläubiger so eine Vertretung organisiert haben. Wir haben mit dem noch zugewartet, haben jetzt aber verschiedene Anfragen gehabt. Die Sachwalterschaft hat verschiedene Anfragen gehabt, wie man sich vertreten lassen. Und es gibt jetzt bei uns auch einen Link auf der Webseite gzto.ch. Unter der Gläubiger-Rubrik, wo man kann sich das Formular herunterladen und sich offiziell durch einen Jurist vertreten lassen. Neutral. Man kann dort abstimmen, wie man will, auch im Vorfeld dann zu den Anträgen, die dort drauf genannt sind. Jetzt im Hinblick auf die Versammlung, wie viele Leute erwartest du dort?
Ja, also ich glaube, dass das Interesse relativ hoch sein wird. Und ich sehe das auch, es ist im Vorfeld schon aufgerufen worden, jede Stimme zählt, ich sehe das auch genauso. Also am liebsten ist uns natürlich, wenn jeder kommen kann. Wir sind auch deswegen antreten, dass wir uns den Fragen stellen, insbesondere auch den unangenehmen Fragen. Ich glaube, das ist auch ein Recht der Gläubiger zu erfahren, wo ist der Stand und wo befinden wir uns und ihre Fragen dort zu platzieren. Also jeder, der selber kommen kann, ist herzlich dazu eingeladen, dort mit teilzunehmen. Jeder, der nicht kommen kann, denke ich, macht es Sinn, sich zu überlegen, wie man seine Stimme trotzdem dort platziert. Auch wenn man nicht in einen Gläubigerausschuss möchte, aber trotzdem wäre es gut, dass jeder seine Stimme dort abgeben kann.
Vielleicht jetzt so noch über den Anlass aus, so ein Schlusswort. Es ist ja nicht nur die Gläubigerversammlung, auch wenn die jetzt gerade ein bisschen im Vordergrund steht. Aber wir sind in den letzten Etappen eigentlich. Du bist ein Marathonläufer. Du weißt, wie man Strecken einteilt. Und wenn du jetzt vielleicht die Analogie zum Marathon, so der letzte Drittel, wie teilst du das ein? Ja, auf was müssen wir jetzt achten?
Kilometer 35 sind wir noch nicht angekommen, aber es fühlt sich teilweise schon manchmal so an, als wenn wir kurz davor wären. Ich glaube, es ist ein Marathon, gerade in der speziellen Situation mit dieser Komplexität, die wir haben. Das macht es aber auch gerade spannend, denn ich glaube, das gibt auch Möglichkeiten und es gibt auch Möglichkeiten für die Gläubiger, wie wir uns als Unternehmen strecken können und gleichzeitig aber eine gute Zukunft fürs Unternehmen bewerkstelligen können. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist intensiv, ist anstrengend, aber ich glaube, das ist vorher klar, das weiß man, wenn man einen Marathon läuft, dass das kein Zuckerschlecken wird. Aber ich glaube, wir sind auf gutem Weg unterwegs und ich merke einfach auch, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Schlüssel. Wir haben ein ganz klares Ziel. Wir gehen ganz zielgerichtet auf dieses Ziel zu. Auch wenn links und rechts von unserem Marathon immer wieder die ein oder andere Ablenkung wartet. Aber für uns ist klar, die Ziellinie, die müssen wir erreichen. Und wir hoffen, dass wir das im Frühjahr dann tatsächlich schaffen mit der Unterschrift unter den Nachlassvertrag und dass dann vielleicht eine kurze Pause kommt, wo wir mal durchschnaufen können.
Ich glaub, sehr gut, das ist, sehr gut.
Um die Analogie abzuschließen.
Sehr gut. Vielen Dank, Andreas, für das spannende Gespräch. Ich glaube, es war wirklich auch aufschlussreich, jetzt auch für Gläubiger gewesen, dass sie ein bisschen Einblick haben, auch von unserer Seite, wie wir das beurteilen. Und ich danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Auf Wiederhören.
Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniere jetzt GZ Do im Fokus auf Spotify und folge uns auf Social Media.